Ist das hier die Kindervorstellung?
Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels.
Mit wem?
Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Dschungel Vietnams zurück. Und es beginnt die Operation Eastern Condor. Operation Eastern Condor. Der Auftrag lautet: Zerstörung einer unterirdischen Raketenbasis, die im Jahre 75 von amerikanischen Technikern fluchtartig verlassen werden musste.
Wieder die oder wir!
Operation Eastern Condor, ein Film, der die ganze Grausamkeit und Brutalität eines Dschungelkrieges zeigt.
Ich frage dich jetzt nochmal, wie lautet eure Mission?
Operation Eastern Condor. Truppen des Vietcong versuchen, die Operation zu verhindern, um in den Besitz der Raketen zu gelangen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bahnhofskinos mit meiner Wenigkeit Patrick. Und bei mir ist natürlich seine Großherzigkeit, Großzügigkeit und Großkotzigkeit. Mir fiel nichts anderes gerade ein mit Groß.
Das ist voll genau.
Großvisier.
Auch
Daniel
schön.
Gramsch.
Hallihallo. Ich sag ja immer mittelgroß, mittelblond, mittelmäßig, aber okay.
Stimmt ja gar nicht. Also nichts davon stimmt wirklich. In deinem Fall. Alright. Wir sprechen heute über zwei Filme, das tun wir normalerweise und immer und regelmäßig und fast immer, möchte ich sagen.
Ja.
Ja. Und dies sind Operation Eastern Condors oder Eastern Condors, so der englischsprachige Verleihtitel aus dem Jahr 1987 von Sammo Hung. Und wir sprechen über Flucht aus Absalom, einen Film, der mit einem wirklich guten deutschen Titel gesegnet ist.
Ja.
Der im Original relativ schnöde No Escape einfach heißt.
Beziehungsweise aber auch Escape from Absalom, was auch zumindest in der Version, die ich jetzt gesehen habe, im Vorspann stand.
Und ja?
Ja, ja.
Interessant.
Nicht wahr?
Wow.
Genau.
Bei mir stand im Vorspann tatsächlich No Escape und ich war so ein bisschen unterwältigt.
Ja, 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 ja.
Das Jahr ist 1994 und den hat Martin Campbell inszeniert.
Ja.
Habe ich gesagt, inszeniert?
Ja, das ja.
Natürlich inszeniert heißen, ohne S.
Genau, wo immer er ihn auch rein inszeniert hat, aber ja.
Ja. zwei Abenteuerfilme, deswegen passen die so gut zueinander. Und ich muss sagen, zumindest das war okay.
Ja.
Also hatten wir mal gemutmaßt, ja.
Okay.
Also über Flucht aus Absalom hatten wir eigentlich nur gemutmaßt, hatten wir gesagt, wir wissen gar nicht, ob wir den kennen.
Korrekt.
Und war der nicht so ähnlich wie Fortress. Jetzt habe ich mich durch diverse Letterboxd-Reviews gelesen und habe festgestellt, dass diese diffuse Erinnerung fast alle Menschen plagt, die den Film wiedersehen. War das nicht dieser andere Film, der wie Fortress war? Und das liegt wahrscheinlich daran, dass die in Deutschland zumindest im Abstand von wenigen Wochen rauskam.
Ja, naja, und vermutlich einfach dieses ja, durchaus auch schon klassische Thema Flucht aus irgendeinem Ort, von dem man halt normalerweise eigentlich nicht fliehen können sollte, halt.
Ja.
Ist Gefängnis im weiteren Sinne, also in dem Fall natürlich nicht so, aber ja. Anyway.
Ja, kleiner Spoiler.
Wir fangen nicht mit dem an.
Entschuldigung, wir fangen nicht mit dem an, aber ich wollte schon mal sagen, kleiner Spoiler für Flucht aus Absalom, sie versuchen sich an einer Flucht. Was der Film natürlich verheimlicht, so ungefähr bis Minute 80, das hat mich da wiederum überrascht. Und dann heißt es plötzlich so, ihr wollt von der Insel fliehen. Also sie sind auf einer Insel, stecken sie fest, Gefängnisinsel. Und ich dachte, ja, so heißt ja auch der Film.
Mhm.
Vielleicht wäre der englische Titel No Escape doch besser gewesen. So.
Wer weiß.
Im Dienste der Vermeidung von Spoilern. Aber zuerst sprechen wir über Operation Eastern Condors.
Ja.
Der Film aus dem Jahr 1987, Juli 87 in Hongkong, angelaufen in 88 in Deutschland erschienen mit Sammo Hung und einem Who's Who des Hongkong-Kinos, der mitten späten 80er Jahre, wie Yuen Biao, Lang Ching-Ying, Yuen Wo-Ping, spielt eine kleine Rolle, Yuen Wah als kichernder General mit so einer großen Durchbruchrolle. Also er hat zu der Zeit eine Menge gute Rollen gehabt und einfach danach kannte man ihn als ungefähr genau die Type, die er hier spielt.
Ja.
Und sehr viel illustrem Personal, Koreanen in kleinen und größeren Rollen. Joyce Kudenzi, die spätere Mrs. Sammo Hung, als hier trittfeste kambodschanische Rebellen. Und das wird alles zu bereden sein.
Ja.
Habe ich sonst was zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Also auch hinter den Kulissen, Raymond Chow hat unter anderem mit produziert. Also man sieht schon, wenn man die Opening Credits liest, oh, wow, da steckt Kohle und Mühe hinter. Mhm. UK501 fasst es so bei der UFDB zusammen. Sie kommen aus der Hölle des Saigoner Gefängnisses und galten als der Abschaum der Gesellschaft. Diese Gesetzlosen wurden von den besten Ausbildern der Army trainiert, denn sie waren ihre letzte Hoffnung. Das Pentagon spielt aus diesen Freiwilligen ein verschworenes Team für das bevorstehende Selbstmordkommando. Ihr Auftrag, Sprengung einer unterirdischen Raketenbasis 300 Meilen hinter den feindlichen Linien. So. Ich verschleife die Worte heute so.
Das macht fast gar nichts. Ich bin geistig auch nicht ganz auf der Höhe, von daher.
Aber muss es jetzt sein, denn ich frage dich, wer hat es dir denn gefallen? Die Operation Eastern Condors.
Ja, ich sag mal so, ich suche nach Worten, die nicht völlig despektierlich wirken könnten, weil ich kann nicht behaupten, dass er mir nicht gefallen hätte. Ich fand vor allem, sagen wir mal so, die längeren Schlussakkord richtig gut.
Ja.
Und zwischendrin gab es immer Zeiten und Momente, wo ich dachte, ah ja, cool, jetzt geht's in eine Richtung, verstehe ich. Aber ich muss halt dummerweise auch zugestehen, dass der Film mich über sehr, sehr weite Strecken und immer mal wieder und auch immer wieder zurückgehend dazu so ein bisschen ratlos gelassen hat. Ich saß da wirklich und dachte so bei mir, was will denn dieser Film von mir eigentlich? Ich meine, ja, mich unterhalten, davon gehe ich jetzt mal aus, aber ich konnte halt ehrlicherweise nicht so richtig einschätzen, was denn bitte sehr so der Antrieb für diesen Film war.
Ja.
Und war eben auch von bestimmten Entscheidungen nicht so hundertprozentig überzeugt. Gerade und fast ausschließlich ehrlicherweise mit Dingen, die mit der Prämisse selbst zu tun haben. Ohne mir selbst das Wasser abgraben zu wollen. Im Prinzip fast alles mit, du hast es, glaube ich, Yuen Bao ausgesprochen?
Yuen Biao.
Biao, genau, Yuen Biao. Hat mir sehr gut gefallen, den fand ich sehr beeindruckend durchaus und eine sympathische junge Figur da drin. Und dieser ganze Hickhack mit seinem vermeintlichen Onkel und so, das fand ich ziemlich amüsant und nachvollziehbar. Und eben, wie gesagt, den ganzen Rest halt gegen Ende, aber fast all das, was eben mit der Söldnertruppe da oder zusammengewirbelten Gefängnistruppe angeht, das fand ich als größtenteils sehr anstrengend, nicht nachvollziehbar und ausnehmend schlecht geschauspielt.
Ich hätte fast Ja gesagt, aber ich bin natürlich nicht dieser Meinung. Aber ich finde den Eindruck ehrlich gesagt komplett legitim, weil ich glaube, man erwartet schon so ein bisschen komplexere Figuren, vielleicht auch sympathischere Figuren. Der Film hat eben die Prämisse von Das dreckige Dutzend und anderer Filme eben in dieser Schublade. Ja. Und dann bringt er aber diese Hongkong-typische Komik damit rein und das stark chargierende Schauspiel. Und ich glaube, für unsere westlichen Geschmäcker ist das alles so ein bisschen over the top, ein bisschen albern, ein bisschen überstürzt, was auch so die Spielzeit betrifft. Ja. Ich meine, man guckt auf den Film, der dauert 95 Minuten. Und Hongkong-Filme sind einfach, ich möchte nicht sagen, zu kurz, aber kürzer. Also ich meine, selbst sowas wie Bullet in the Head, also John Woos großes, monumentales Kriegsepos, dem haben sie gerade mal 2 Stunden zugestanden. Das ist natürlich ein Witz im Vergleich zu sowas wie Deer Hunter und Apocalypse Now und vergleichbaren Stoffen.
Wobei, an Bullet in the Head musste ich auch wieder denken.
Der Film muss sehr viel erzählen in 90 Minuten.
Korrekt, wobei ich immer wieder sage, die Version von Bullet in the Head, die ich gesehen habe, ist die Langfassung und die, glaube ich, geht 2 Stunden 20 oder so.
Ja,
also,
ja, die lief nicht im Kino.
Ja, ich hab sie damals im Studium gesehen, also von daher. Ja.
Ich finde, er muss sehr viel erzählen, er muss stark verkürzt erzählen, er muss Figuren auf den Punkt bringen durch nur eine Szene stellenweise und ich glaube, darunter leidet er für mich so ein bisschen, dass da unglaublich viele sind in diesem Trupp, von denen ich mir denke, wer bist du noch gleich?
Ja.
Bist du nicht schon tot?
Richtig.
Ach, du lebst ja noch.
Ja.
Und,
du bist der mit der Brille. Ja, das war's.
Ah, die Brille hilft hier und da.
Ja, das war's.
Und es gibt natürlich auch einige Schauspieler, die sehr, sehr ausdrucksstark oder einmalige Gesichtszüge haben, wie Yuen Woo-ping hier mit diesem sehr, sehr schmalen Gesicht. Das ist der so neben Koriander am Ende steht da und den Last Stand da auf der Brücke gibt und sterbenderweise hier noch ein paar Feinde mitnimmt in den Tod. Klar.
Der eine darf eine ständig nicht angezündete Zigarette im Mund haben. Und
richtig. Das Klar. ist korrigiert. Genau.
Also das ist, diese Verkürzung tatsächlich, du hast völlig recht, die hilft, zumindest um die Figuren auseinanderzuhalten, aber ich glaube, was auch geholfen hätte, wenn sie einfach weniger Figuren drin gehabt hätten.
Korrekt, ja. Ich glaube, dass tatsächlich das Hongkong-Publikum klar im Vorteil. Ich meine, noch nicht alle der Mitwirkenden waren die großen Stars, aber es gibt eben, ich glaube, dass das eben Vorteil, wenn man da vor Ort ist und sagt, ach, hier, guck mal, Billy Lau, das ist doch der, der auf komische Rollen abonniert ist, und das ist auch der Einzige, der neben den beiden Stars, Sammo Hung und Yuen Biao, am Ende den Film überleben darf. Mhm. Den kennt man eben, weil er hat ja tatsächlich wenig bis nichts zu tun. Ja. Und trotzdem, glaube ich, sitzt dann ein Hongkong-Publikum davor und sagt, ach cool, da ist er ja wieder.
Ja, ja.
Obwohl man ihn zwischenzeitlich mal so für eine Stunde vergessen hat, dass er überhaupt mitwirkt.
Ja, korrekt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich meine, ich kenne natürlich Sammo Hung eher aus seinen komischen Rollen,
ja,
oder komisch angehauchten Rollen, und einfach die, und es ist ja, ich meine, das darf er ja gegen Ende dann auch machen, eben zu zeigen, dass er trotz seiner Leibesfülle sehr agil ist, mhm, und eben ganz, ganz hervorragende Kampfchoreografie drauf hat und so. Das kommt mir eben über weite Strecken auch zu kurz und hatte mich schon ein bisschen gewundert, dass er sich eben entschieden hat, dafür den Film, den er eben auch selber gedreht hat, eben eine Rolle zu nehmen, die so gegen das, ja, gebürstet ist quasi, was er sonst so macht, ne?
Korrekt. Er hat sich Mühe gegeben, der Rolle gerecht zu werden. Ich glaube, ja, ja, damals sehr, sehr stark abgespeckt auch. Also er ist deutlich weniger korpulent als in seinen Komödien, aber ja, stimmt schon.
Es war klar. Das war tatsächlich keine Kritik in dem Sinne, sondern mehr so ein Eindruck, weil ich eben, als ich eben hörte, dass er da mitspielt, beziehungsweise dass er den Film auch gemacht hat, hatte ich etwas anderes erwartet, als eben Dirty Dozen mit Deer Hunter Anleihen und Erinnerungen an Bullet in the Head und so, ja.
genau, wobei der hier eben zwei Jahre vor dem Bullet in the Head rauskam.
Logisch,
ja. Ich bin jetzt auch nicht so versiert im Hongkong-Kino dieser Zeit, will heißen, ich kenne ja auch nur all das, was ich meine, bei einigen Filmen mache ich mir die Mühe und importiere mir die dann auch aus Übersee, aber ansonsten kriege ich ja auch nur mit, bekam ich damals mit als Jugendlicher bis heute noch das mit, was so in unsere westlichen Breiten rübergespült wird.
Na klar. Und
ich weiß gar nicht so mit hundertprozentiger Sicherheit, ob nicht Sammo Hung auch noch anderswo ernsthaftere Rollen spielte. Mhm. Und wir nicht einfach unsere westliche Wahrnehmung diejenige ist, dass wir sagen, okay, wir kennen ihn hauptsächlich aus Filmen, in komödienhaften Rollen oder an der Seite von Jackie Chan, wo er quasi dessen Sidekick spielen kann. Und Yuen Biao wirkt da auch noch mit, die Lucky Stars-Filme zum Beispiel.
Ja, ja, ja.
Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, mit an Sicherheit kannst du wahrscheinlich ganz sagen zu können, du hast absolut recht, er ist vor allem ein Comedy-Schauspieler und ich glaube, er wollte sich ja einfach verwirklichen. Es gibt so ein ganz nettes Interview auf der Blu-ray, die ich hier habe. Also man sieht daran, wie gerne ich den Film mag. Ich habe den tatsächlich zweimal besitzt.
Cool.
Weil ich muss den noch unbedingt noch, es gibt von Eureka eine tolle Limited Edition, und ich muss den aber auch noch auf Deutsch haben. Also habe ich mir auch noch die deutsche Fassung dazu bestellt. Cool. Obwohl der echt schlecht synchronisiert ist, muss man sagen. Also gelangweilt und flapsig und viele Rollen irgendwie mit demselben Sprecher besetzt und doof.
Ja.
Es ist ein Passion Project. Er ist einfach zu Ruhm gekommen in der damaligen Zeit, unter anderem an der Seite von Jackie Chan. Und ich glaube, ein Studio hat ihm Geld gegeben, und er gibt ein Interview, wo er sagt, er wusste gar nicht, wie ihm geschah, dass ihm plötzlich jemand Geld gibt, um diese sehr persönliche Vision zu verwirklichen und diese ganzen komischen Figuren zu entwerfen.
Okay, ich meine, das ist natürlich cool. Das ist und ich verstehe auch im Übrigen, ich kann total nachvollziehen, wie die Eastern Condors halt einen Nerv treffen können. Ich glaube auch tatsächlich, hätte ich ihn damals gesehen, also vielleicht nicht unbedingt 87, aber ein paar Jahre später, hätte ich ihn, glaube ich, auch ziemlich cool gefunden. Und hätte vielleicht, ich würde es gar nicht ausschließen, hätte ich ihn jetzt, vielleicht vor ein oder zwei Jahren gesehen, als wir ja auch das ein oder andere Mal auch über andere Söldnerfilme und sowas gesprochen haben hier, hätte ich, glaube ich, ihn auch noch etwas anders gutiert. Ich möchte auch nicht zu sehr drauf rumreiten, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil es bringt niemandem was. ich glaube, ich habe einfach andere Dinge erwartet, aber das aber auch hintereinander weg, ne? Also ich hatte, glaube ich, was anderes erwartet, als ich eben Sammo Hung gelesen habe oder gehört habe. Dann habe ich was anderes erwartet, als ich eben Vietnam mitbekommen habe. Dann habe ich was anderes erwartet, als eben ich eben diese Anleihen ans Dreckige Dutzend beziehungsweise Deer Hunter halt irgendwie hörte. Und all diese ganzen Geschichten und das oder eben wenn dann der Hongkong-Comedy-Faktor halt in gewisser Weise reinkommt, das führt natürlich auch dazu, dass mich der Film halt auch immer so ein kleines bisschen mit Spannung hat erwarten lassen, was als nächstes kommt, womit ich nicht so gerechnet habe. Das ist jetzt auch nicht negativ. Ja, und das muss ich natürlich auch ganz ehrlich sagen, der sieht schon fantastisch aus und der ist wirklich sehr gut gemacht, eben für die Aspekte für die man ihn vermutlich guckt. Mhm. Ne? Aber es sind eben auch so viele Sachen drin gewesen, die mich halt dann doch relativ häufig eben sehr auch wieder rausgezogen haben oder rausgeholt haben. Mhm. Und die hast du eigentlich schon ganz gut auf den Punkt gebracht, mhm. was eben gerade, glaube ich, gerade mit Sehgewohnheit eben einfach zu erklären ist. Aber wenn eben ganz am Anfang da die eben relativ spärlich erklärt eben wird, wer ist und was ja. und warum und so. Mhm. Und dann soll ich halt, dann sitzen sie halt echt 3 Minuten später im Flugzeug und ich soll ihnen abnehmen, dass sie bereits voll die guten Kumpels sind und mhm. ich verstehe aber nicht genau warum und dieses Banter, was die da haben, kommt eben auch nicht so richtig auf den Punkt für mich und dann brüllt der eine dem anderen irgendwie ins Gesicht und so und ich denke so, wuha, okay. Und 2 Minuten, um das ganz kurz noch zu Ende zu sagen, und 2 Minuten später soll ich dann erst drüber lachen, dass der eine ein Stotterer ist und dann aber irgendwie traurig sein, weil er aufgrund seines Stotterns irgendwie den Fallschirm nicht schnell genug geöffnet hat. Hm. Und ich weiß nicht so genau, ist das jetzt ein Witz? Ist das Ironie? Soll das jetzt irgendwie traurig sein, obwohl ich eben die Figur gar nicht kenne? Das sind so Sachen, die mich halt vor allem in der ersten Hälfte halt immer sehr auf Abstand gehalten haben.
Ich mutmaße mal tatsächlich einen Mix aus 2 Dingen, die du gerade genannt hast. Ironie des Schicksals und großer tragischer Moment. Ich denke, es soll nicht wirklich geradewegs lustig sein, aber ich muss auch hier, und da habe ich mir auch die Frage gestellt, ist das denn jetzt komisch gemeint oder ist das einfach nur so eine Idiosynkrasie, um eine Figur möglichst denkwürdig zu machen, weil die hat eben keine Zeit für eine richtige Figurenentwicklung. Wir müssen einfach einen Tick geben, damit man sich an sie erinnert und sie möglichst sehr, sehr schnell und scharf und präzise so umrissen wird. Und ihr Tod oder ihr Abgang dann auch irgendeine Bedeutung hat. An anderen Stellen bin ich mir einigermaßen sicher, glaube ich, das war der Gedanke. Man soll die im Gedächtnis behalten, weil die hat nur einen Moment, bevor sie stirbt und dann müssen eben alle um sie rumknien und sagen, oh Gott,
ja.
Wie konnte diese furchtbare Tragödie geschehen? Ja, insofern würde ich damit doch dagegen halten, bei der anderen Sache, die du erwähnst, nicht unbedingt diese Verharmlosung des schurkischen Backgrounds aller Figuren, die sich super schnell anfreunden und deren unselige Vergangenheit dann ganz schnell gar keine Rolle mehr spielt. Da kann ich wirklich nicht gegen argumentieren, weil das ist nicht besonders überzeugend gelöst. Ähnlich schlecht wie in Flucht aus Absalom, möchte ich sagen, wo man denkt, hier sind so die Schlimmsten der schlimmen Massenmörder, Vergewaltiger, Drogenhändler, Kriegstreiber und dann kommen die zusammen und es wird eigentlich nie darüber geredet, was sie da Schlimmes getan haben. Weil mit Gang, mit Gefangen, man versteht sich ganz gut, ach scheiß Lage, komm hier, stirb nicht, mein Freund, wie lange kennen wir uns? 2 Stunden.
Ist richtig. Nein, und hier in Eastern Con, das hat dann am Ende noch, du bist ein guter Mann. Echt? Sicher?
Yes. Mir fiel gerade ein, wir können mal The Prodigal Son irgendwann gucken und besprechen. So ein klassischer Kung-Fu-Streifen, auch von Sammo Hung mit Yuen Biao in der Hauptrolle. Ich glaube, der wäre mehr nach deinem Gusto. Das ist so ein ganz, ganz klassischer Kung-Fu-Akrobatik-Film, Period-Setting. Sehr, sehr schön. Ich notiere mir den mal.
Ja, mach das
mal. Der wird dir hervorragend munden, glaube ich. Weil Sammo Hung ist einfach ein toller Action-Director. Ja. Und ich meine, als der hat er ja parallel zu seiner Schauspielkarriere auch angefangen.
Ja.
Und er kann das eigentlich richtig gut. Und dazu ist er eben noch umgeben von anderen tollen Action-Choreografen. Hier in dem Film. Also Yuen Wah, der diesen kichernden General spielt, der ist selber, der war damals Bruce Lee Stunt-Double, als der Irch hatte angefangen, war später eben auch Action-Choreograf. Oder Yuen Woo-Ping, der mit diesem schmalen Gesicht, ist ja auch mittlerweile weit bekannt für seine Brillanz. Also hat da Crouching Tiger, Hidden Dragon, Matrix und sowas choreografiert.
Also und das muss man, also wie halt auch ganz, ganz neidlos ihm zugestehen. Also an den Stellen ist der jetzt hier von 87 eben auch wirklich richtig, richtig gut. Also die Schauwerte, aber auch sonst, ich meine auch die Schauwerte eben, sagen wir mal, mit den Feuergefechten halt im Dschungel und so, gedreht auf den Philippinen. Mm. Das kann sich alles sehen lassen, ne? Und wenn es da halt Rums macht, dann aber richtig. Ne? Also nochmal, da habe ich ja gar nicht gegen was. Das ist schon alles ziemlich, ziemlich cool. Mir bleibt so ein bisschen, und ich glaube, das soll dann auch meine letzte wirklich ernstzunehmende Kritik sein. Für mich bleibt so ein bisschen auf der Strecke die Sinnhaftigkeit all dessen, was sie da tun. Ja. Also, wir sagen nicht. Also auf 2 Ebenen. Also erstens, weil eben ehrlicherweise nur die 3, 4 überlebenden Hansen der Truppe am fünf Minuten vor Ende überhaupt erfahren, warum sie das da eigentlich alles machen. Hm. Ja, und zum anderen aber auch, dass eben, ich stehe ja schon sehr drauf, wenn Actionfilme zumindest irgendetwas wie eine Aussage haben. Hm. Also das muss ja nicht mal eine Aussage sein, die ich jetzt irgendwie großartig unterstreichen wollen würde. Also was ich, keine Ahnung, sowas wie Rambo oder sowas, also vor allem der zweite oder vielleicht sogar noch mehr der dritte, bei denen ich halt irgendwie denke, ja, das ist jetzt nicht so ganz meine politische Ebene, aber sie hat zumindest eine und nicht einfach, wie man es ja auch sehr häufig bei den von mir erwähnten Söldnerfilmen hat, wir stecken jetzt einfach nur eine Gruppe von Leuten in ein Setting und dann wird geballert, bis die 90 Minuten um sind.
Das ist dieser Film, ja.
Eben, ne? Und das ist aber eben, und gerade natürlich mit so einem halben Auge auf eben den Deer Hunter, der hier nun wirklich sehr, sehr deutlich zitiert wird. Also, schon plagiatisch geradezu. Oder eben den von mir heiß und innig geliebten Bullet in the Head. Ja, der war später, ich weiß, aber trotzdem hatte der eine Aussage. Ja, klar. Und das hat eben Eastern Condors ehrlicherweise gerade mal gar nicht. Na, also da, wenn man eben im Prinzip John Woo halt zugestehen kann, dass er halt ein gewisses Trauma verarbeitet seiner Jugendjahre, plus eben, sagen wir mal, die drohende Präsenz des chinesischen Mainlands, halt in wenigen Jahren halt dann auch Hongkong quasi wieder sich einverleiben wird und so, was alles halt in Bullet in the Head in irgendeiner Form aufgearbeitet wird, hat der hier halt gar nichts von irgendwas.
Ja.
Ja, und das ist eben tatsächlich etwas, was ich schade finde, aber ehrlicherweise ist der Film schon so vollgepfropft quasi mit allen möglichen anderen Dingen, dass das jetzt auch noch, dass das einfach zu viel gewesen wäre. Ich gebe es jetzt zu.
Ja, du musst gar nichts zugeben. Ich finde doch die Kritik vollkommen legitim. Die Story ist für den Arsch. Das Setup ist nur dafür da.
Das hätte ich auch so sagen können.
Nein, du hast ja vollkommen recht. Ich meine, ich mag den Film. Also ich liebe den Film wirklich heiß und innig. Ich habe den jetzt auch zum wiederholten Mal gesehen und viel Spaß daran gehabt. Aber er hat nichts zu sagen. Die Figuren sind dünn und es ist einfach nur ein Vorwand, um eine Abfolge von Action-Set-Pieces und Suspense-Momenten zu schaffen, die mal mehr, mal weniger gut funktionieren. Ich glaube, für uns vor allem weniger gut in den sehr übertrieben geschauspielerten Szenen und da, wo wir eben auch wirklich, glaube ich, einfach nicht so viel Ahnung haben von der Star-Persona, der Menschen, die hinter diesen Rollen stehen. Aber gegen Ende wird er eben immer besser und das finale Action-Set-Piece ist natürlich, finde ich, unschlagbar. Also da würde ich dann auch tatsächlich keine Kritik mehr gelten lassen.
Nein.
Die letzte halbe Stunde ist wirklich großartig.
Ja, ist sie. Würde ich mir lieber was abpacken, als dass ich daran irgendwie Kritik üben würde, weil es ist wirklich so. Ich meine, ich habe den jetzt auch auf praktisch in allen verfügbaren Sprachen gesehen, die halt so gesprochen werden, und war sehr happy über die Untertitel. Ja, es ist auch immer nicht so richtig leicht für mich, wenn eben die das kenne ich auch noch so aus dem Studium, weil da hatte ich ein ganzes Semester halt eigentlich nur Hongkong-Filme geguckt und dann heißen die in den Untertiteln immer, weiß ich, eben Benny, Charlie, Peter, Paul und Mary und so, ja, und auf der Tonspur hörst du nicht einen einzigen dieser Namen. Das finde ich halt immer ein bisschen schwierig und dann halt darüber zu reden wird halt noch schwieriger, wenn dann eben so ziemlich die einzigen Möglichkeiten danach zu gucken, die Originalnamen nennen und denke, ja, okay, wer war jetzt Chi Man Yen?
Komplett richtig. Vor allem hier, wo wir wirklich sehr, sehr großes Personal haben. Ein riesiges Ensemble aus tragenden Figuren, die dann genau keine anglifizierten Namen haben im Original, aber in der englischen Untertitelspur dann Mike heißen und in Deutschland Paul.
Zum Beispiel sowas, ne?
Genau. Und Ratte auf der englischen Tonspur, oder der Übersetzung heißt in Deutschland zum Beispiel Weasel.
Ja, genau. Und in den englischen Untertiteln, die ich gelesen hatte, hieß er auch Weasel.
Ja.
Na, also von daher, aber hier, ne, was auch immer. Es ist, aber wie gesagt, sich da durchzufriemeln ist halt gar nicht so einfach. Und sagen wir mal, ich freue mich halt immer, weil ich verstehe natürlich kein Wort Kantonesisch oder Vietnamesisch, was auch zwischendurch ab und an mal gesprochen wird. Aber es macht mir Spaß, die Filme eben auch so zu gucken, weil ich glaube, dann kann ich eben auch zum Beispiel bestimmte schauspielerische Entscheidungen viel besser nachvollziehen, wenn ich zumindest den Tonfall
komplett,
praktisch verbinden kann mit den Bewegungen und dem Gesichtsausdruck und so.
Ja.
Aber selbst hier hat er mich halt etliche Male echt verloren. Und an anderen Stellen dann halt wieder nicht. Also ich sag's nochmal, hier der also Wiesel, Ratte, was auch immer. Hm. Ich fand zum Beispiel, dass halt seine schauspielerische Leistung sehr angebracht war für die Form von Figur, die er spielte, hm, in den Szenen, in denen er eingeführt wurde. Ich hatte überhaupt kein Problem, dem zu folgen und den auch so komplett ernst zu nehmen, wie er so ist. Aber wenn dann eben, aber eben zum Beispiel hier die beiden Brüder, die sich permanent kabbeln, hm, der eine dann irgendwie sich irgendwie 15 Tränen aus dem Knopfloch irgendwie presst, wenn er dann sein Bruder stirbt, und ich mir, oh, okay.
Ich finde gut, dass er doch mal rund gemacht wird, nachdem sein Bruder tot ist. So von wegen, jetzt bereust du es, dass du nicht netter zu ihm warst, als er noch gelebt hat.
Ja.
Also es ist eine unkonventionelle Entscheidung, eher aufgrund dessen, also weiß ich zu schätzen. Es ist halt nicht so betont, forciert, wehmütig und tragisch wie die anderen Todesszenen, bei denen ich mir oft dachte, wie du so gerne zu pflegen sagst, geht's doch eine Nummer kleiner.
Ja.
Und das war eben erstaunlich unsentimental in dem Moment. Da dachte ich, ja, im Grunde, also ich würde mich schon freuen, wenn es eher so gehandhabt würde. Dann. Mhm. Und wir müssen jetzt nicht jeden betrauern. Das fällt dann auch zum Ende eher weg, wenn die dann alle sterben, wie die fliegen.
Ja.
Aber eine Zeit lang nimmt es sehr viel Gewicht ein. Und immer ist es so, mein bester Freund, du warst immer schon mal wie eine Schwester für mich. Und gut, bei den kambodschanischen Rebellen ist das auch noch nachvollziehbar, weil die haben einfach mehr Lebenszeit auch miteinander verbracht und mehr gemeinsam Scheiße gefressen. Also nicht wortwörtlich, sondern das ist ein Sprichwort. Aber bei den Männern?
Auf jeden Fall. Also gut, dass die eine dann eben auch noch eine Verräterin ist und so, das wiegt dann natürlich entsprechend schwerer. Ich meine, der
Abgang von ihr ist auch hart.
Ja, aber ich wollte eigentlich tatsächlich auf den Abgang ich glaube, sie wird Sue genannt.
Mhm. Joyce Cudenzi heißt sie.
Joyce Cudenzi, genau. Mhm. Und der anderen, deren Namen ich jetzt gerade nicht,
Ming heißt sie, glaube ich. Aber bin ich ganz sicher.
Ja, ich auch nicht. Also auf jeden Fall, die beiden, die es halt bis zum Schluss in den Raketenbunker da schaffen. Mhm. Auch das ist dann eben entsprechend, es ist hart, es ist nachvollziehbar, aber sagen wir mal, wenn die dann eben, also die Art und Weise, wie sie sterben, ist es schon, das ist schon ein bisschen, das ist schon so ein bisschen, wie heißt das? Kasperle-Theater, ehrlicherweise. Du musst es schaffen, plopp.
Ich finde richtig gut, dass fast jeder und jede, die es kann, eben ein großes Action-Showcase bekommt. Jetzt muss man natürlich sagen, Sammo Hung und Yuen Biao, die beiden größten Stars des Films, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, kriegen auch die besten Action-Momente. Mhm. Ich finde, Sammo Hung ist ja notorisch einfach schwer zu dubeln, weil er eben eine relativ große Körperfülle hat, auch in diesem Film, wo er ganz offensichtlich auch schlanker ist als in seinen anderen Produktionen zu der Zeit. Aber trotzdem sieht man eben immer sofort, wenn es ein Stuntman ist, weil der dann einfach ungefähr 20, 30 Kilo weniger wiegt mindestens.
Und einfach aber auch, weil, also nicht nur was das Gewicht angeht, aber eben Sammo Hung hat eben einfach auch eine sehr, sehr klare Silhouette.
Ja.
Also einfach so einen runden Kopf. Hm. Ne? Und dann hat er eben und relativ kurze Beine. Und dann eben den blockigen Körper auch hier. Hm. Und das eben, schwer so jemanden zu finden, ne, klar.
Bisschen schade finde ich rückblickend auch. Also ich möchte ihn jetzt nicht als Lügner bezeichnen, aber Sammo Hung verliert für mich nach meinem Dafürhalten kein wirklich authentisches Wort über die Produktion dieses Films. Also zur Produktionsgeschichte schon, aber zu seiner Motivation, diesen Film zu machen und was er sich dabei auch innerlich gedacht hat, weil er war ja auch am Drehbuch beteiligt, zumindest in einer starken kreativen Rolle. Und seine Begründung war so, wir Hongkong-Chinesen haben eben mit Krieg wenig am Hut, wir haben eigentlich nichts damit zu tun und irgendwie alle anderen Teile der Welt haben ihren ersten, ihren zweiten Weltkrieg, Vietnamkrieg, was weiß ich, und ich wollte einfach auch mal dem Hongkonger Publikum zeigen, was es heißt, so im Krieg zu sein. Und dachte ich, wir haben jetzt öfter hier Bullet in the Head referenziert, so einen Film kann man machen, der heißt dann eben Bullet in the Head und ist von John Woo. Mhm. Und dann gibt es eben diesen Film hier, der einfach eher so ein Kriegsvergnügungsparksfilm ist, der total, eigentlich, wo das Setting hauptsächlich dazu dient, eine Vorlage zu bieten für sehr, sehr coole Stunts, wie zum Beispiel dieser Sprung da von den Klippen auf den fahrenden Laster. Das ist aber, das sind so, schon so Momente, wo man denkt, großartig. Aber verkauf mir das doch dann doch nicht im Nachgang als, ich wollte wirklich mal so wirklich ein fundamentales Statement über die Gräuel des Krieges machen.
Nein. Ich glaube, sein Antrieb war, da denke ich dann immer so ein bisschen an diesen Ausschnitt von SpongeBob, Mr. Krabs. Ich mag Moneten. Nee, es ist, ach, ist doch auch in Ordnung, meine Güte. Da werfe ich doch gar keine Steine. Es ist doch cool. Und es ist ja nicht so, als würde er nicht eben auch was für sein Geld liefern. Ja, also sehr, sehr gefallen hat mir diese Verfolgungsjagd quasi mit dem Ochsenkarren.
Ja.
Das ist ziemlich cool gewesen. Also nee, allein, also auch deswegen, weil der Ochse halt selber halt so einen wichtigen Teil dabei halt trägt, nämlich den Karren. Nee, aber was sie da eben machen, ist halt wirklich, wirklich ziemlich, ziemlich cool und sowieso immer dann, wenn die Handkantenschläge und die Fußtritte kommen, dann bin ich ja auch echt in meinem Element und voll dabei. Das ist ziemlich großartig. Ich finde eben hier Joyce Rudenzi wird eben auch ganz, ganz toll eingeführt da mit dieser Nacht- und Nebel-Leuchel-Aktion. Ja. Das ist ziemlich klasse. Denkt man sich auch wirklich, oh ja, die möchtest du nicht auf deiner schlechten Seite haben.
Die sind eigentlich spannender als die männlichen, also Protagonisten, ja, finde ich. Also wenn ich die zum ersten Mal die drei Frauen da im Busch sehe, denke ich mir, oh Gott, ich will mehr über die wissen eigentlich.
Ja, ja, total, total. Und wie gesagt, also das, es ist so ein bisschen, ach Gott, nee, jetzt bin ich schon wieder in so einer komischen Kritikebene, auf der ich gar nicht sein will. So wie du letzte Woche. Ich will es eigentlich gar nicht wirklich richtig sagen, aber dennoch habe ich eben ab und an so das Gefühl gehabt, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Ne? Weil es gibt so Dinge, die sind richtig, richtig cool, die funktionieren wahnsinnig gut. Und das hat eben ganz viel mit der Stuntarbeit zu tun, es hat ganz viel mit der Kampfchoreografie zu tun. Mhm. Und alles andere ist so, wirkt halt so ein bisschen wie, ja, wollte er auch mal machen, soll ihm gegönnt sein oder vergönnt sein, aber an den Stellen für mich knarzt er halt einfach im Gebälk.
Ja, verstehe ich komplett. Wie gesagt, ich lasse ja auch einige Kritikpunkte gelten. Ich finde die Anleihen an andere Filmstoffe nicht besonders geglückt, gelungen. Insbesondere eben die Deer Hunter-Variation, weil natürlich auch einfach eine Szene ist, die bleibend ist, die ikonografisch ist, die wirklich maßgeblich ist für die Hollywood-Geschichte oder Kinogeschichte im Allgemeinen. Und dann davon hier so eine Variation zu bieten, von der man denkt, warum genau passiert das? Und dann eben auch noch mit so einem unbefriedigenden Ende. Also Kinderspiel, russisch Roulette, aber so eine Variation eben dieses Spiels, in Anführungszeichen, nämlich, dass sie nicht sich selber die Waffe an den Kopf richten, sondern andere, also Kriegsgefangene, und die erschießen.
Ja.
Komisch.
Ich glaube, es soll noch ein bisschen dramatischer sein, einfach weil eben, ne, so die, weil Kinder eben, dazu gehört ja auch das eine Kind, das da den, ich weiß gar nicht wen eigentlich, aus der Truppe eben dann auch sticht, weil er es verschont, ne, also das soll eben, glaube ich, zeigen, wie verroht halt und wie die Vietcong-Kinder quasi da sind. Das soll, glaube ich, hart sein. Ich verstehe es, aber wiederum ist es halt komplett aussagelos.
Ja, klar.
Vor allem halt, wenn man halt bedenkt, wie spannungstreibend, wie psychisch belastend einfach auch die Szene mit Christopher Walken und Robert De Niro ist. Und hier ist es halt Kinderkacke, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und dafür sind aber eben bestimmte, also man sieht einfach, wie dringend Sammo Hung das eben wirklich selber einfach mal machen wollte. Was legitim ist. Wenn er das toll fand, dann soll das auch, soll er eine Hommage draus basteln, ist doch cool. Es ist halt wirklich auch sehr, sehr, also es sieht aus, als hätte er in den gleichen Sets gedreht, verdammt noch eins.
Ja.
Ist okay, aber er hat ihm, er nimmt dem halt die Dramatik und die Brisanz der ganzen Szene und dadurch verkommt das halt
so. Dabei soll es auch bleiben, so in Sachen Kritikpunkte meinerseits, ehrlich gesagt. Alles andere an dem Film finde ich toll. Er wird immer besser zum Ende. Ich muss mich erst immer so ein bisschen reingrooven, weil mit der ersten halben Stunde werde ich auch immer nur schwerlich warm und dann wird es immer und immer besser und dann werden die Setpieces immer besser und ich baue so ein bisschen Gefühle für die Figuren auf und kann da teilhaben und dann eben auch mitgehen. Und die letzte halbe Stunde ist für mich eben so, was die Action-Schauwerte betrifft, unantastbar. Aber auch davor gibt es eben tolle Momente, wie den von dir erwähnt, mit dem Ochsenkarren oder diesen Sprung auf dem fahrenden Laster oder also
klar, großartig. Also ich finde ganz am Anfang, ich finde ziemlich großartig, wie ist es Lam Ching Yin, der da immer kurz den Fahnenmast hochklettert.
Ja.
Das ist eine großartige Szene. Dass ich mir, oh ja, cool, so kann es bleiben. Damit fing er erstmal gut an. Aber ansonsten hast du völlig recht. Ich finde, wenn sich die Truppe der Eastern Condors halt ausdünnt. Die uns noch interessieren müssen, persönliche Gründe haben, warum sie noch da sind und sie auch überschaubarer werden. Und spätestens, wenn eben der General, der kichernde General halt reinkommt, kriegt es eben auch nochmal so was Treibendes.
Ja.
Und das ist dann auch noch wirklich der Moment, wo ich dann auch wirklich, sagen wir mal, sehr gespannt vom Bildschirm saß und mir das alles angeguckt habe, weil ich danach einfach auch wissen wollte, wie es weitergeht und wie es ausgeht und was mit den ganzen Figuren passiert. Und das Set zum Schluss in dem Bunker sieht sehr, sehr cool aus. Schöne Ideen, diese hängenden Raketen und Zeug. Das ist,
ja.
Und es ist auch alles...
Das sieht doch so, eher aus wie ein Museum, ehrlich gesagt.
Ja, total. Ja, als total. Ein
Waffenlager.
Das dachte ich auch. Oder so ein Bond-Bösewicht leer. Weißt
ja,
du? So,
klar.
So ein, und wie jederzeit dreht sich irgendwie Dr. Evil um.
Aber ich meine, sehr gut, es ist eben für einen Film in Szene gesetzt und eben ja. Nicht, um möglichst authentisch rüberzukommen, weil dann sieht das wahrscheinlich einfach dunkel und düster und alles zu betoniert aus.
Natürlich.
Und so sieht es eben reizvoll aus und man freut sich.
Klar, es ist, aber auch das ist eben ziemlich cool, weil wenn man halt erstmal diesen Raum halt vorgestellt bekommt, sieht man als geübtes Publikum ja schon, okay, hier könnte was passieren. Das wird nachher noch interessant. Da wird irgendeiner drauf sterben und also ne, der ganze Raum ist halt aufgebaut, damit er eben später für die Kampfszene funktioniert und verspricht eben viel Spaß, der dann eben auch kommt. Ne? Und das ist wirklich cooles Zeug dabei. Sehr, sehr coole Wirbeleien und Tritte und Schläge und irgendwelche Geschichten mit Ketten und rauf und runter und oben noch auf der, also ganz tolle Kameraeinstellungen auch, wenn eben, keine Ahnung, unten halt der, also Yunhua und Yun Biao halt kämpfen und aus dem Frame sich prügeln und dann sehen wir, die haben die ganze Zeit oben Sammo Hung und den anderen verdeckt und die dann praktisch in der Bewegung weiterkämpfen und so. Also einfach schöne Einfälle auch, wie das halt dann gedreht wird und so. Also, wirklich sehr beeindruckend alles.
Ich freue mich, dass sich der Film doch auf den letzten Meter noch gekriegt hat. Ich frage mich eben tatsächlich, ob dieses ganze Vietnam-Setting, vor allem zur damaligen Zeit, Mitte, Ende der 80er, nicht einfach so, ob da nicht einfach so eine Erwartungshaltung mitschwingt, von wegen, das hier muss jetzt wirklich authentisch wirkendes, packendes, schmerzhaftes Kriegsdrama sein und einem so ein bisschen den vielleicht auch Spaß an dem Film vergällen kann, wenn man nicht bereit ist, sich auf die Tatsache einzulassen, dass der Film eben vor allem Schauwerte bieten möchte, Spaß machen möchte. Ich meine, klar gibt es auch Drama und der hat auch richtig harte Härten. Also Leute sterben nicht schmerzfrei in diesem Film oder spritzt Blut und Hand ab, Kopf ab. Ich finde es auch einmal ganz witzig, mit was welcher Beiläufigkeit Sammo Hung jemanden den Kopf abschlägt in einer Szene so im Vorbeigehen quasi. Ja. Aber er ist ja auch durchaus hier und da dramatisch, aber überwiegend macht er dann eben doch Spaß und gegen Ende sind wir dann halt wirklich auch in so einer cartoonesken Tonalität, wenn eben da der kichernde General kommt und der wirkt wie so ein Endgegner aus Street Fighter oder Mortal Kombat quasi.
Ja, total. Ja, genau, mit seinem, danke, dass du das sagst, das ist Ich konnte den Finger nicht drauflegen.
Das kriegt man irgendwie nicht so ganz zusammen mit diesem ganzen, okay, ich sehe gerade, was ich sehe, aber das ist doch immer noch ein ernstzunehmender Vietnamkriegsfilm, oder?
Ja. Nee. Aber ja, nicht stimmt mit dem, aber eben, danke, dass du eben
High Drama und Low Comedy.
Ja, aber dass du eben diese Videospielästhetik da quasi nochmal erwähnst, ja, mit seinem Fächer und eben diesem komischen Tick, dass er halt irgendwie vor sich hinkichert und so. Da machen sie ja eben auch schöne Sachen draus. Ich finde es zum Beispiel auch, also auch großartige Idee, dass das halt an einer Stelle so klirrt und dann sieht man ihn auch gleich mit der kaputten Brille und Blut am Auge und so. Schöne Ideen, wirklich schöne Ideen auf den letzten paar Metern. Und auch ehrlicherweise muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, bei all meiner Kritik vorneweg, das ist etwas, was sich wirklich lohnt. Also da kann ich es verstehen, dass man zumindest eine Version des Films im Schrank haben möchte, ja.
Man sollte definitiv mehr als einen Band von Alina Fox im Regal haben, denn das ist ja auch ganz leicht, weil man muss nur auf Daniels Webseite gehen und sich einfach mehr als einen bestellen. Man kann den Warenkorb vollpacken bis zum geht nicht mehr. Sag mal, weitere Details verrätst du.
Ich finde deine Überleitung ganz hervorragend. Vielen Dank. Genau, meine Webseite alinafox.de. Dort findet man den von dir gerade erwähnten Shop mit dem Sammelband, mit den Hörspielen, mit den Einzelcomics und mit noch irgendwelchen Sondergeschichten und Illustrationsbänden, namenlosen Plunder und ich pack noch ein Viertelpfund Käse oben drauf und einen halben Fisch. Nein, ich natürlich nicht, sondern ich schreibe halt überall meinen Namen rauf, wenn es gewünscht wird, und ich zeichne noch gern was in die Bücher oder auf dem extra Zettel oder sonst wo. Ich freue mich immer sehr, wenn man mich unterstützt und meine Arbeit fördert und zeige mich entsprechend dankbar.
Sehr schön. Vielen Dank auch in Daniels Namen und in unser beider Namen, wenn man uns bei patreon.com/Bahnhofskino unterstützt und dafür auch ein paar Goodies kassieren kann, wie Zugriff auf unseren Discord-Server, alle Bahnhofskino-Folgen eine Woche vorab und für 2 Tacken mehr gibt es auch noch das Bahnhofskino-Archiv und eine Bonusfolge pro Monat. Die nächste wird da heißen, gucken wir mal, steht doch aus. Vielleicht schalte ich das auch raus. Vielleicht auch nicht. Eigentlich suche ich gerade nur, während ich hier so weitgehend sinnfreies Zeug stammele, nach einer guten Überleitung zu Flucht aus Absalom aus dem Jahr 1994. Aber ich glaube, mir wird keine mehr einfallen. Deswegen sage ich jetzt einfach willkommen zur zweiten Hälfte dieser heutigen Folge. Und wir sprechen über No Escape, beziehungsweise Escape from Absalom, beziehungsweise Flucht aus Absalom aus dem Jahre 94 mit Ray Liotta. Den haben wir heute noch gar nicht erwähnt. Und nee. Es ist schon eine Weile her, dass Ray Liotta auch in viel zu jungem Alter von uns gegangen ist. Und vielleicht können wir heute so die Erinnerung an ihn ein bisschen würdigen. So.
Ja. Ja,
weil damals ist er verstorben und wir haben gesagt, sterben so viele Menschen. Ja, das erinnert einen auch so an die eigene Verwesung, Vergänglichkeit.
Ja, erstens das und zum anderen, einfach nur wie du hattest es letztens so schön formuliert, ständig der In-Memoriam-Podcast zu sein, macht ja auch keine Freude.
Ja. Und das gehört eben auch zum Leben, zu unser Leben dazu, dass natürlich die Menschen, mit deren Filmen wir aufgewachsen sind, jetzt einfach von uns gehen. Und das ist tragisch, ich möchte darüber auch gar keine Witze machen. Aber wie du schon gerade richtig sagst, das kann jetzt auch nicht darin enden, dass wir alle 14 Tage sagen, so, wieder jemand tot und Programmänderung.
Ja, total.
RIP ganz viele in der letzten Woche
und Monat. In der Tat. Aber auch ansonsten halt recht großartig besetzt an anderen Stellen. Lance Henriksen, Kevin O'Connor, den ich immer wieder gerne sehe und auch hier gar nicht so überkandidelt ist, sondern noch verhältnismäßig zurückhaltend und trotzdem seine Idiosynkratisien rausholend, worüber ich mich sehr gefreut habe. Ernie Hudson, ich schätze mal seiner größten Rolle neben Ghostbusters.
Ernsthaft. Es tut mir leid für ihn, wenn das hier, weil seine Rolle ist nicht so. Später mehr.
Ja, Michael Lerner, Ian McNeice, ich bin mir immer nicht so richtig, wie er ausgesprochen wird.
Tja.
Aber Haufen Gesicht bekannter. Stuart Wilson als Ober-Baddy.
Ja.
Ja, also vor allem halt ehrlicherweise auch eher, sagen wir mal, Gesicht bekannter als namensbekannter für mich war. Aber der hier sehe ich auch echt gut schlägt. Also ich finde ihn hier tatsächlich ganz, ganz amüsant.
So. Ja, ich würde aber auch nicht widersprechen wollen. Ich finde das alles ganz kompetent geschauspielert. Ich finde Ray Liotta, Ray Liotta bin ja ein großer Fan, ganz ehrlich, vor allem von seinem Alterswerk. Ich finde tatsächlich, als er so ein bisschen Körperfülle aufgebaut hatte und irgendwie anfing, andere Rollen zu spielen, wie in Hannibal oder Narc und sowas, Anfang der Nullerjahre, fand ich ihn plötzlich viel, viel spannender, oder Copland meinetwegen auch schon ein paar Jahre zuvor.
Ja, stimmt, ja.
Als so in seinen jungen Rollen, weil ich finde, er sieht immer so ein bisschen milchbubenhaft aus. Also ich finde, er ist perfekt besetzt in Goodfellas. Mhm. Er war für mich der Goodfellas-Typ, bis er anfing, so diese etwas älteren Charakterrollen zu spielen und eben nicht mehr so Rollen, die auf seine Attraktivität, Agilität, Actionstar, Hollywood-Matinee-Idol-Tauglichkeit einzahlten, um den Satz mal irgendwie zu Ende zu bringen. So.
Klar.
Und das hier ist auch so eine Rolle, wo ich glaube, er auch nicht so richtig wusste gerade, wohin mit sich, mit seiner Karriere. Und das hier und Turbulence, den er 2 Jahre später gemacht hat, da hat man eben versucht, ihn so als großen Actionstar einer großen oder mittelgroßen Studioproduktion zu etablieren. Immerhin produziert hier von Gale Anhurt, die ja viel mit Cameron gemacht hat zu der Zeit. Noch oder schon nicht mehr, aber Aliens co-produziert hat, Terminator co-produziert hat. Und als solcher wurde dieser Film ja auch beworben. So, das ist hier der neue Actionreißer von den Machern von T2 und Aliens.
Ja.
Ist nämlich Ray Liotta so ein bisschen unterwältigend, um das Wort zu zweit mal heute Abend einzusetzen.
Ja, total. Ich meine, ich muss natürlich ganz ehrlich sagen, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich Goodfellas nie gesehen habe. Von daher ist er für mich vor allem in allererster Linie immer erstmal Shoeless Joe Jackson.
Was?
Ja.
Was?
Ja.
Erzähl mir.
Nee. Ich schäme mich ein bisschen dafür. Aber es ist eben so. Ich meine, natürlich, ich kenne Goodfellas, ich kenne verschiedene Szenen und Ausschnitte, aber ich habe halt nie in Gänze gesehen und hoffe immer so ein bisschen, dass wir ihn endlich mal hier im Podcast irgendwie bringen können,
jo. Wenn
wir mit allen anderen Mafia-Filmen durch sind. Ich weiß nicht, warum ich an Goodfellas immer vorbeigekommen bin, keine Ahnung, aber es ist halt, ich glaube, ich habe Ray Liotta das erste Mal in Field of Dreams gesehen
und deswegen
ist er halt Shoeless Joe Jackson. So halt, ne? Und ich glaube, ich bin halt nie so ein Fan geworden von ihm wie du und ich finde seine Augen so seltsam. Keine Ahnung, ich muss halt öfter, das ging mir jetzt hier auch bei No Escape so, ich musste halt dann doch öfter mal an Christopher Walken auch denken. Nicht, dass die sich in irgendeiner Form ähnlich sind oder auch vom Schauspiel oder sonst irgendwas, aber diese komische Divergenz zwischen Gesicht und Augen ist etwas, was mir bei Ray Liotta immer so ein bisschen komisch vorgekommen ist. Ich glaube, ich habe das auch erwähnt, als wir bei Hannibal gesprochen haben.
Ja, ja.
Und aber sagen wir mal, wenn er aber eben auch so eingesetzt wird, dass das eben passt, dann habe ich ja gar nichts gegen. Ich habe sowieso nichts gegen, meine Güte. Er sah halt nur so aus, wie er aussah. Aber deswegen fand ich ihn hier auch gar nicht so schlecht gewählt für die Rolle, die er da spielt. Ich finde leider, haben sie nicht genug draus gemacht. Das ist, glaube ich, eher so der Punkt für mich. Weil ich hatte so den Eindruck, das ist, der Film möchte schon ganz gerne so ein bisschen, sagen wir mal, so eine Art logischere Fortsetzung von der Klapperschlange sein oder sowas.
Mhm, absolut.
Also mehr noch als eben, weiß ich, Fortress oder andere Filme ähnlicher Couleur. Ich musste auch zwischendurch so an sowas denken wie, Waterworld oder Postman
absolut,
oder so.
Ja,
ne? Also sicher. Einfach durch dieses Verteidigen einer Enklave-Geschichte. Aber eben, sagen wir mal, ihn halt als, also Ray Liotta eben so als schmallippigen, wortkargen Anti-Helden mit unangenehmer Vergangenheit und man weiß nicht so ganz genau, was ihn antreibt und ist er jetzt eigentlich, wie soll ich sagen, hat er seine eigene Motivation oder kümmert er sich wirklich um die Leute um ihn rum und so. Also nochmal, ich glaube, der Ansatz ist nicht falsch. Und ich glaube, dafür ist er eigentlich auch ganz gut gewählt.
Mhm.
Wie gesagt, was der Film daraus macht, wird jetzt vermutlich gleich das Gespräch
sein. Ja. Die Inhaltsangabe bei der UFDB hat geschrieben, Tagchen. Auch süß. Hatten wir noch nie, glaube ich.
Tagchen.
Er oder sie schreibt, die nähere Zukunft der USA. Es ist 2022, sagt, glaube ich, eine Texttafel zu Beginn.
Ja.
Der Strafvollzug ist in der Hand von Privatfirmen und auf Gewinn ausgelegt. Auch das fand ich interessant, weil ich dachte,
ja.
War das jemals anders in den USA?
Nein.
Als Ex-Soldat John Robbins, das ist Ray Liotta, in einem Hochsicherheitsgefängnis mit dem Direktor Probleme hat, wird er auf die streng geheime Insel Absalom verbannt. Dort kämpft eine kleine Truppe unter der Führung von Vater Lance Henriksen um ein menschenwürdiges Leben gegen eine wachsende Zahl von Mördern und Kannibalen. John muss sich entscheiden, welcher Gruppe tritt er bei und wie kann er seine Fluchtpläne umsetzen. Ja, das ist ungefähr die Handlung dieses Films.
Ja, es ist tatsächlich ungefähr die Handlung. Ne? Ich meine, es gibt ja auch andere, weitere Anleihen, möchte ich sagen, ja, neben den von mir gerade schon genannten. Es gibt natürlich durchaus so diesen Moment der davon sowas wie Yojimbo beziehungsweise eine Handvoll Dollar oder Last Man Standing. Ne? Das hat im Prinzip verschiedene Parteien drum prügeln, wer jetzt nun den schweigsamen Fremden, der offenkundig mächtig was auf dem Kasten hat, für sich gewinnen kann und so. Alles nicht verkehrt.
Ja.
Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Es funktioniert alles relativ gut. Ich finde es tatsächlich verhältnismäßig spannend, dass der Sci-Fi-Aspekt relativ schnell innerhalb der ersten 10 Minuten abgehandelt wird und danach nie wieder so richtig ins Gewicht fällt.
Stimmt. Sehr gut.
Also da gibt es diese Schwebebahn, mit der er da, mit der hier Robbins dahin transportiert wird, kommt nie wieder vor. Überhaupt sowieso diese ganze dystopische Welt drumrum, das ganze Setting des Hauptgefängnisses wird eigentlich letztendlich nur noch auf irgendeine Kommandozentrale reduziert.
Ja.
Ja, ne? Und der Rest ist halt Flucht von einer Insel könnte auch ehrlicherweise alles mögliche andere sein.
Mhm.
Ob das jetzt ein Gefängnis ist oder nicht, ist da an der Stelle dann auch irgendwann wurscht.
Schon, ne?
Es ist eben auch vor allem deswegen so wurscht, weil es wird zwar zwei, dreimal noch erwähnt, was wer halt irgendwie verbockt hat. Ja? Es kommt letztendlich dabei raus, dass eben, also der hier Casey, der Kevin Dillon, ist der eigentlich verwandt mit Matt Dillon?
Ja.
Ah, deswegen.
Das ist sein Bruder.
Ah, ja. Deswegen. Deswegen kam er mir vielleicht auch so bekannt vor.
Die sehen sich schon sehr ähnlich.
Ja. Und jedenfalls, es gehört da eigentlich irgendwie gar nicht richtig hin. Father, also Lance Henriksen, wird eben auch sehr lange offen gelassen, ob er vielleicht, sagen wir mal, eigentlich auch zu gut ist für die Welt. Und Ernie Hudson ist definitiv zu gut für die Welt.
Ja, hat das aber eingesehen, offen gelassen. Ne? Ich dachte, das Casting von Lance Henriksen steht die Frage zur Debatte, ob er denn wirklich es ernst meint, ob er denn wirklich ein Guter ist. Weil ich habe Lance Henriksen gesehen und dachte, Lance Henriksen, so eine Rolle. Zweite Filmhälfte offenbart sich dann doch als irgendwie der Strippenzieher der dunkle Machenschaften.
Das habe ich irgendwie gar nicht in Frage gestellt. Ich verstehe das. Ich verstehe das, aber irgendwie habe ich...
Ich finde hauptsächlich als Baddie einfach.
Total, ja. Klar. Nee, aber eben... Dass ich eben, dass Hawkins, also Ernie Hudson, dass er halt, eigentlich ist er ein guter Mann, aber vor allem deswegen, weil er halt eingesehen hat, dass er eben seine Strafe absetzen muss. Also, es ist, also wie gesagt, es ist die Gefangenen, mit denen sich Robbins dann eben relativ schnell, nachdem sie eben diese Frage, wem er sich anschließt, halt aufgeben, denen er sich anschließt, die sind eigentlich alle durch die Banke weg. Gute Leute, obwohl sie eigentlich Gefangene sind. So. Ja. Und dafür wird irgendwie kein gutes Haar gelassen an all den Outsiders.
Ich habe mir notiert, Entschuldigung, um das Ende hier so vorwegzunehmen, es ist jetzt wahrlich nicht überraschend und vielleicht können wir auch darüber noch ein, zwei weitere Worte verlieren, weil es ist sehr abrupt. habe ich mir notiert, der Film mag keine dicken Leute, weil am Ende dann eben hier Ian McNeese und Michael Lerner, die beiden einzigen stark korpulenten Männer in diesem Film, da stehen und dem sicheren Tod überlassen werden. Dachte, warte mal, ihr mögt keine Fettis. das war jetzt natürlich auch sehr böse, aber nein, es ist schon auffällig tatsächlich, dass man eben da zwei Typen gecastet hat für diese Rollen, die sich eben so, was ihre körperliche Erscheinung betrifft, so ähnlich sind. Wobei ich natürlich mit Michael Lerner sehr viel mehr verbinde, unter anderem eben wirklich Actionfilme, die ich liebe aus den 80er Jahren, und er war eben auch gerne mal so der Chief of Police irgendwo, natürlich. Oder der hartgesottene Cop, oder der irgendwie auch so ein Baddie, so ein Schläger, so ein Handlanger, und ich freue mich, ihn hier wiederzusehen in einer deutlich älteren, autoritär gezeichneten Rolle. Lance Henriksen genauso, Ray Liotta mag ich sowieso. Kevin Dillon mag ich auf dem Papier in anderen Rollen auch ganz gerne.
Ja.
Nicht hier. Hier ist er furchtbar, finde ich. Überhaupt fand ich Flucht aus Absalom leider, muss ich sagen, echt nicht so gut. Ich fand ihn jetzt auch nicht wirklich schlimm.
Ja.
Aber ich hatte mir ein erfreuliches Aha-Erlebnis, ein erfreuliches Wiedersehen versprochen, wie eben bei Fortress und vergleichbaren Stoffen. Wie auch, ehrlich gesagt, bei Escape from L.A., den ich ja auch lieber mochte als du.
Ja.
Aus ungefähr der gleichen Zeit. Ich glaube, der kam zwei Jahre später raus oder ein Jahr später. Ich fand den, vielleicht hatte ich mir einfach ein bisschen mehr Härte, ein bisschen mehr Tempo, ein bisschen mehr Bösartigkeit erwartet. Also all das, was für mich Operation Eastern Condors oder Eastern Condors bietet. Übrigens waren beide Filme lange Zeit indiziert, habe ich nachgelesen.
Oh.
Und sind erst immer noch FSK ab 18, aber erst seit wenigen Jahren beide deindiziert. Also die waren wirklich mal böse, böse, böse.
Ja.
Und wir hätten uns vor ein paar Jahren auch dafür entschuldigen müssen, über Flucht aus Absalom zu sprechen. Und vielleicht war es auch dieses Vorwissen, dass ich dachte, okay, das ist jetzt ein richtig, richtig knallharter Actionreißer.
Ja.
Und ehrlich gesagt, bist du auf zwei, drei Gewaltspitzen ist der echt eher schunkelig, fand ich.
Ja, ich fand...
Sehr nett sind die alle miteinander, die ganzen Mörder und Vergewaltiger und...
Das ist richtig, ja. Also ich finde natürlich die Gewaltspitzen, die haben es dafür in sich.
Mhm.
Die sind, also sagen wir mal, wenn sie kamen, dann war ich doch durchaus sehr, sehr überrascht über die Härte dessen, was gezeigt wird, so mit dem Appenkopf und so einen Geschichten oder aufgespießt auf irgendwelche Pfähle und also.
Ja, das war der eine große, das stimmt. Der Abgang hier von Walter Merrick, auch ein langweiliger Name von Betty.
Ja.
Ich meine, Walter heißen Figuren wie die von John Goodman in Big Lebowski. Solche Figuren heißen Walter.
Ja, nun wird ja Walter auch nie genannt. Der wird ja immer Merrick genannt. Und dann war ja, ja,
ja. Ja, stimmt, man hätte ganz schön als Zauberkunde oder ihn als Zauberkunde, wenn sie angefangen hätte, ihn Walter zu nennen.
Oder Wally, ja. Wally. Wobei das, ich meine, sowas mag ich ja durchaus, ne? So eine Dinge, die dann halt so in sich gebrochen werden, weißt du? Vor der Psycho und dann halt, naja.
Aber ich meine, du hast das angesprochen mit dem Science-Fiction-Setting. Ja. Ich finde, sie hätten einfach da weirder sein müssen, wilder sein müssen. Ja. Warum ist er nicht der Puppet Master oder irgendwie sowas? Warum ist er Walter Merrick? Oder ist egal. Ja. Sprich du.
Ja.
Ich rante gleich.
Es ist okay. Ich wollte die ganze Zeit nochmal auf das Fatshaming irgendwie ganz kurz eingehen, weil ich eben sagen muss, dass, sagen wir mal, Ian McNeice, ich sage ihn jetzt einfach mal Ian McNeice, ist eben
ich
auch.
Ich glaube, das ist so richtig.
Ja. Genau, also er spielt ja häufig so eine Figuren, die halt, sagen wir mal, so ein bisschen undynamisch sind, aber eben auch fies. Ne? Also ich meine, war halt Baron Harkonnen in den Fernsehversionen von Dune, ne? Okay. Und hat einen kurzen Gastauftritt hier um die Welt in 80 Tagen, damals mit Pierce Brosnan, den mochte ich ja sehr gerne. Und ich habe mich sehr gefreut, ihn halt in einer winzigen Minirolle zu sehen in Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Ansonsten ist er halt eben auch so ganz viel so in so Dickens-Verfilmungen und so. Von daher, wenn der eben auftaucht, wusste ich gleich, ah, okay. Ne? Also das ist doch der Verräter. Das ist doch der vermutlich mit Michael Lerner irgendwie zusammenarbeitet. Von daher, also praktisch das, was du über Lance Henriksen gesagt hast, hatte mich dann am Ende gar nicht gewundert. Wobei ich aber eben, ja, da nochmal ganz kurz auf eingegangen, ich fand das ziemlich cool, dass der Film auf die Art und Weise endet und nicht irgendwie mit dem glorreichen Bild des wegfliegenden Helikopters,
ja,
sondern dass er, sagen wir mal, auf so eine bitterböse Art und Weise endet, weil ich glaube, die Anleihen dazu hat der Film halt schon. Ansonsten gebe ich dir aber auch an der Stelle völlig recht, er schunkelt ganz schön vor sich hin, nicht uninteressant. Und ich hatte durchaus Spaß an dem Film, so ist nicht. Aber ja, er ist, ich glaube, er hat tatsächlich über weite Strecken mehr Interesse daran zu zeigen, wie eben diese Kolonie von guten Verbrechern, Fragezeichen, halt so miteinander auskommen, ne? Und da hilft dann eben Kevin J. O'Connor eben auch ganz stark mit, indem er da permanent Ray Liotta nach seinen Stiefeln fragt und so und wie sie dann eben im Prinzip ihre Flucht vorbereiten und eben versuchen, die Outsiders da reinzulegen und so. Also nochmal, sind ja alles so Dinge, die ich eigentlich ganz cool finde. Mhm. Ja, aber ja, vielleicht nicht unbedingt die Dinge, die man erwarten würde nach den ersten 20 Minuten des Films und vielleicht auch nach dem Plakat. Also,
du hast ja recht, ich weiß deine Fürsprache auch zu schätzen, so eine halbe Fürsprache für den Film.
Ja, ja.
Ich bin einfach, ich versuche mich davon frei zu machen, aber ich hatte hier tatsächlich sehr, sehr konkrete Vorstellung davon, wie verdammt nochmal ein Film, der Flucht aus Amsterdam heißt, von dem Produzenten von Alien zu Terminator, auf dem ich einen Ray Liotta angrinst mit einer Knarre, die auf mich zielt,
grimmig
anguckt auf dem Kinoplakat, wie der auszusehen hat.
Ich verstehe.
Und dann kommt er eben in dieses Sanctuary, in dieses Heiligtum, das nennen sie, glaube ich, auch so, in diese Kolonie, und da kommt Lance Henriksen als der Vater.
Ja, ja.
Und da denke ich mir, Lance Henriksen, der ist bestimmt hier der Fiese, der im Hintergrund die Strippen zieht und all das an der Pfeife tanzen lässt und eigentlich hat er irgendwelche Umsturzpläne und nö, er ist der Vater. Und der Vater stirbt. Und der Vater liegt dann auch irgendwann nur noch im Krankenbett und sagt, rufe Captain Robbins, also Ray Liotta, zu mir, ich muss mit ihm reden. Und dann redet er mit Captain Robbins. Also die zweite Filmhälfte, die ist wirklich so, also es ist so nett und schon, es ist so langatmig alles. Da geht er zu Ernie Hudson und sagt, hier, soll ich auf den Vater hören? Ja, und ich habe da noch das zu sagen, sagt Ernie Hudson. Und dann geht's zurück zur Aussprache, wieder mit Lance Henriksen, wir müssen reden. Und ich denke mir, hört doch mal auf zu reden. Jetzt mach doch mal endlich was. Und dann, also es ist, ich find's einfach viel zu nett, es ist zu wenig Tempo drin. Ich find's cool, dass da Figuren sind, die relatable sind. Also Ernie Hudson ist ja einfach auch netter, so wie seine Figur gezeichnet ist. Lance Henriksen eben auch. Einige Figuren sind eben, da verwechselt, glaube ich, auch der Autor oder die Autorin Nettigkeit mit Unbedarftheit oder Naivität. Also so Figuren wie Casey hier, also Kevin Dillon spielt die Figur, regen mich ja immer auf.
Ja.
Figuren, die etabliert werden als Gefolgsperson irgendeiner obrigen Figur. Also in dem Fall, in dem Moment, wo Ray Liotta da ins Camp kommt, ist der Casey, mein neuer Papa, irgendwie, zeig mir den Weg und ich folge dir. Mhm, auf die dümmstmögliche Art und Weise, die dann später zu seinem Tode führt.
Ja, ja.
Und das kann ich überhaupt nicht haben. Also da sind Sachen drin, die ich mag, ich glaube, die funktionieren könnten, aber ich glaube, der Film, der ist einfach zu nett, alles in allem.
Ja,
und
ja.
Ich hätte gern ein bisschen mehr Härte mir gewünscht.
Ich habe so das Gefühl, ich meine, wir sind beide im selben Jahr rausgekommen, aber diese Idee der...
Und das Science-Fiction-Element, ja, nochmal. Es fehlt.
Es fehlt, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Das einzige Science-Fiction-Element, das dann wirklich irgendwann noch zu tragen kommt, ist halt diese Wumme auf dem Kinoposter. Mhm. Ich wollte sagen, sie sind beide halt im selben Jahr rausgekommen und beide legen sehr viel Wert darauf, die Insassen eines Gefängnisses sehr menschlich, also in ihrer Menschlichkeit so, sagen wir mal, einem näher zu bringen. Ne? The Shawshank Redemption.
Ja.
Ne, weil ich hatte eben auch durchaus so, sagen wir mal, einfach, weil du hast ja völlig recht, sie reden und reden und reden und reden und dann hast du halt eben Ernie Hudson beziehungsweise Morgan Freeman, ne, so diese
als der Magical Negro.
Ja. Ich wollte es jetzt nicht so direkt sagen,
das ist ein Zitat von Spike Lee.
Ja. Ich weiß, ne, aber ja, es geht sehr, sehr übel in die Richtung. Ich meine, tatsächlich finde ich, dass in beiden Filmen ist die Hautfarbe der Schauspieler verhältnismäßig uninteressant für die Story.
Ja, absolut.
Und das finde ich ganz gut tatsächlich. Also ich meine, bei Red in der Shawshank Redemption ist es halt auch wirklich einfach die Schauspielleistung, die er da bringt. Weil ich glaube, er soll ja Ire sein in der.
Ja, ich glaube auch. Ja, nee, und genau. Es ist ein Period-Setting und ich glaube, da spielt einfach die Tatsache, dass eben Morgan Freeman eine Person of Color ist, eine Rolle. Hier ist es völlig egal, welche Hautfarbe
er hat. Richtig, genau. So, und aber es ist eben, es ist halt schon so, dass sie halt eine ähnliche Figur halt spielen, eben so der sich halt seiner eigenen Schuld bewusst ist, aber trotzdem versucht, das Richtige zu machen, vor allem für seine Mitinsassen. So, das ist, glaube ich, so die Rolle, die beide halt innehaben. Wie die Figuren halt alle kennenzulernen, in ihren Eigenheiten, in ihrer Qualifizierung eben im Prinzip der Insassengemeinschaft um in der Form weiterzuhelfen. Ne, und so, das ist halt beiden Filmen sehr, sehr, in beiden Filmen sehr ähnlich, hatte ich so den Eindruck zumindest.
Ja, wobei es in Shawshank Redemption bei allen Kritikpunkten, die ich damals auch im Gespräch mit dir an dem Film geäußert habe, hat es auch irgendwie immer noch sowas gibt wie moralische Grauzonen und Ungewissheiten und hier ist eben alles schon sehr, sehr schwarz-weiß.
Ja.
Die Guten und die Bösen. Und klar, dann gibt es dann eben auch nochmal Verräter im Camp der Guten wie der Bösen, jeweils einen, den wir nochmal, der eine prominente Szene kriegt. Aber ja.
Und dennoch, ist es natürlich so, dass halt dass es aber eben ähnliche Rollenkonstellationen eben einfach auch gibt. Ja. Ne? Ich meine, was ich eben hier, deswegen kam ich nämlich auch gerade drauf, weil eben hier Kevin Dillon eben den jungen Naivling mit Bambi-Augen spielt, genau wie hier Gil Bellows das in Shawshank Redemption macht. Mhm. Beide müssen dran glauben und so. Und also der böse Warden und so. Also
Stimmt, das muss man aber auch schreiben können und inszenieren können. Ich habe an Martin Campbells inszenatorischen Fähigkeiten auch keine Zweifel. Ich kenne die beiden Drehbuchautoren nicht. Ich weiß nicht, was sie sonst noch so gemacht haben. Ich habe das Gefühl, in Shawshank Redemption, obwohl du, ich finde die Analogie super, muss ich erstmal sagen, weil du absolut recht hast. Die Vorzeichen, unter denen sich hier diese Handlung abspielt und die Figurenzeichnung hier, das Personal, sind auf so vielen Ebenen vergleichbar. Aber es ist einfach weniger gut und überzeugend ausgeführt. Nämlich nicht so gut, dass ich einfach irgendwann aufhöre, das in Frage zu stellen, dass wir hier mit sehr, sehr archetypisch und eindimensional gezeichneten Figuren es zu tun haben. Das vergesse ich bei Shawshank Redemption einfach, weil der Film einfach so gut gespielt ist und so gut orchestriert und so gut inszeniert, die Szenarien, das Set-Design, die Kostüme, wie auch immer, alles so hervorragend sind, verliere ich das ganz schön aus den Augen, solcherlei Kritikpunkt, dass ich mir denke, ja, ist ja alles doch schon ein bisschen flach. Wo hier merke ich das in jeder einzelnen Szene, denke ich mir, oh, ist ja alles schon so ein bisschen flach, ne?
Ja.
Der Film lässt mich das nie vergessen, weil ich glaube, ich einfach zu wenig investiert bin, also weder die Schauwerte großartig genug finde, noch investiert genug bin in die Figuren, weil ich mir immer denke, ja, Ray Liotta ist nicht so wirklich überzeugend als Held. Also sagen wir mal so, dass Andy Dufresne, Tim Robbins spielt ihn in Shawshank Redemption, da reinkommt und eher eine für Morgan Freemans Figur herausragende Rolle einnimmt oder Morgan Freeman das schon ahnt zum Zeitpunkt, relativ frühen Zeitpunkt der Handlung, stelle ich tatsächlich nicht so sehr in Frage. Auch das könnte man kritisch beleuchten, gerade aus dem Blickwinkel einer Person of Color zu der damaligen Zeit. Hier hingegen denke ich mir die ganze Zeit bei Ray Liotta, wieso himmeln die denn alle so an? Der hat nichts, bevor der irgendwas geleistet hat, wird gesagt, oh hier, du bist ja der große Zampano, Captain Robbins. Und ich glaube, nur aufgrund der Tatsache, dass er eben den Baddies entkommen konnte, wird er gefeiert wie der zweite Jesus.
Ja, nee, total.
Und er ist eben auch der den Vater ersetzen soll. Und ich denke mir auch, weil wir gerade sagen, wir kennen uns doch kaum, wir kennst du erst seit 2 Stunden, da dachte ich mir auch, ja, wie lange bist du jetzt in dem Camp? Also der Film lässt einen so fühlen, 2, 3 Tage, vielleicht eine Woche. Und er soll plötzlich das ganze Camp anführen? No way. Ich glaube dir nicht.
Ja. Es steht seiner Figur natürlich sehr gut zu Gesicht, dass er dann am Ende eben hier Hawkins halt sagt, irgendwie, er hat gesagt, dass du es machen sollst. Aber ja, es sind alles richtige Punkte, die du da gerade nennst. Und ich glaube auch, es ist halt wirklich, also sowohl Merrick als auch Father erkennen irgendetwas und natürlich auch Casey, erkennen irgendwas in Robbins, einfach nur durch seine stechenden blauen Augen oder so. Ich weiß es nicht. Es ist halt so.
Ja, das muss es sein. Und ich dachte mir auch, weil wegen hier Kinoplakat Galen Hurt von den Machern von T2 und Aliens, ich dachte auch, wenn das jetzt so eine Arnie-Erscheinung wäre, dann könnte man sagen, ja, okay, klar, wenn der in so eine Kommune reinkommt, da gehen allen die Augen über, ne? Und hier, du bist unser neuer Jesus, unser neuer Anführer, wenn unser jetziger Leader stirbt, dann darfst du gerne übernehmen. Aber bei Ray Liotta denke ich mal, ja, und er ist ja auch selber nicht wahnsinnig loyal. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit sagt er ja auch, ich bin hier für meinen eigenen Vorteil, nicht für euch. Oh, es findet ein Fluchtversuch statt, ich bin dabei beim nächsten Mal. Nee, bist du nicht, du hast dich noch gar nicht hier um irgendwas verdient gemacht, lalalalalala, ich bin dabei.
Also ich ist halt, ich glaube, dass da krankt es dann eben auch wieder an diesen Stereotypen in gewisser Weise oder der Ausführung dergleichen. Wenn ich da eben nochmal so mit Yojimbo und sowas kommen kann, da ist es ja, sagen wir mal, relativ ähnlich, wenn Toshiro Mifune halt ins Dorf kommt, sind ja auch alle sofort hin und weg. Aber das hat natürlich auch was einfach mit der Kultur zu tun. Es hat was damit zu tun, dass alle eben seine Kleidung sehen und seine Schwerter und wissen einfach von der Art und Weise, wie er sich gibt, was er für einer ist. Okay, guck mal, ein Ronin. So, den brauchen wir für uns, ne? Weil wir selber kriegen es eigentlich nicht so richtig gebacken. Das ist, glaube ich, hier bei ihm etwas anders alles in allem. Er ist ja eben nicht so ein, er ist eben kein Snake Plissken, von dem alle schon mal gehört haben. Na, und wie, ich dachte, das ist tot, dachte, du wärst größer oder wie auch immer. Und wobei er aber so eingeführt wird. Und ich finde, also, auch das ist natürlich, sagen wir mal, für mich als Zuschauer, ich finde das ja durchaus, genau, am Anfang, wenn er so eingeführt wird, wie er immer eingeführt wird, dann ist das sehr hilfreich für mich als Zuschauer, dass wir halt sehen, guck mal, der ist gleichzeitig halt irgendwie ein harter Hund, hat halt irgendwie so eine Art von moralischem Kompass gegenüber seinen Mitinsassen, kann gut erkennen, dass eben dass das ganze System da irgendwie sehr ungerecht ist und dass der Gefängnisdirektor das eben auch noch ausnutzt. Offenkundig ist er nicht schlau genug, die Fresse zu halten, wenn das machen sollte, aber bitte, damit wir ihn dann auch möglichst flink dann eben aus dem Sci-Fi-Setting dann eben auf die Insel da bekommen, sei es drum, aber sagen wir mal, ich als Zuschauer kann eben, glaube ich, Robbins ganz gut einschätzen zu dem Zeitpunkt. Und ansonsten gibt es auch immer noch genug Szenen, wenn er eben auf Merrick trifft und wenn er da eben, sagen wir mal, diese ganzen Fallen umgeht und die anderen Outsiders halt irgendwie alle macht, bis er halt irgendwann mal in der Enklave da angekommen ist. Nochmal, ich als Zuschauer glaube schon, dass der halt genug auf dem Kasten hätte, aber die Figuren selbst, also wenn man einfach nur der Story folgt, die lassen sich meiner Meinung nach einfach zu schnell überzeugen. Ne? Du kommst aus dem Urwald gerannt, aha, du musst unser King sein. Ja,
das mir geht's genauso. Meine Gefühlslage ist eben ähnlich. Deswegen habe ich auch gerade so bedauernd gesäuft. Ja. Zumindest sollte es so rüberkommen, weil ich auch denke, erzählerisch, dramaturgisch gibt sich der Film da einfach zu wenig Mühe. Er setzt zu viel voraus. Wir können das wissen. Wir wissen eben, Ray Liotta ist ein Up-and-Coming-Star Mitte der 90er. Der besetzt eben diese Rolle, weil er Ray Liotta ist und eben jetzt ja auch mal eine Actionrolle spielen will. Wir haben diese kurze, vom Rest der Handlung losgelöste Szene, in der eben ein Soldat aus Reihe und Glied heraustritt und einen offenbar Vorgesetzten in den Kopf schießt. Also wir können schon mal ahnen, der hat sich dafür irgendwas gerecht oder irgendwas gesühnt. Also da gibt's auch eine posttraumatische Störung. Wir sehen ja ab und zu diese Kriegsszenen, diese diffusen.
Ja.
Wir können ahnen, dass er eigentlich ein Guter ist. Das können die Menschen um ihn herum aber nicht. Ja. Und trotzdem behandeln sie ihn so, als sei er ein super integrer, cooler Typ, der wahnsinnig viel auf dem Kasten hat. Special Ops-Type, die etwas vielleicht mal Böses in ihrer Vergangenheit oder Unredliches getan hat, aber jetzt dafür ihr Leben lang Abbitte leistet. Und das äußert er aber eben erst ganz, ganz spät im Film. Und trotzdem wird es, glaube ich, von uns als Publikum, wir können das annehmen, die Menschen umgeben eigentlich nicht. Und der Film setzt das voraus, er nimmt das als gegeben hin und das finde ich einfach schlecht erzählt. Da bin ich dann auch vielleicht zu simpel gestrickt. Da will ich dann eben lieber sowas haben wie Fortress oder wo mir ganz klar ist, Christopher Lambert ist eigentlich ein Guter. Oder Richard Kimball, der ist ja ein Guter. Ich will nicht darauf warten, bis Minute, gut, jetzt bin ich gedanklich eher bei der Harrison Ford-Verfilmung und bei dem Andrew Davis-Film und nicht bei der Serie. Ja. Aber ich will wieder bei der Serie bis Folge 83 warten, noch beim Harrison Ford-Film bis Minute 96, bis mir gesagt wird, hey, der hat seine Frau gar nicht umgebracht.
Ja, korrekt.
Ich finde das doof einfach. Es ist schlechtes Erzählen für mich. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, würde der Film das einfach ein bisschen anders handhaben. Oder eben nicht. Aber dann lass die anderen Figuren ihm auch begegnen mit Misstrauen und Argwohn und Feindseligkeit und nicht mit, komm doch rein, komm zu uns. Oh, du bist etwas ganz Besonderes, ich fühle das. Und es sorgt einfach für so eine viel zu nette Grundstimmung, wie ich finde, aber ich bin ja offenbar hier auf Krawall gebürstet. Das ist dann für mich eben eher, ich habe mich auf sowas wie Fortress oder Surviving the Game oder Hard Target gefreut und dann kriege ich eben eine Mischung aus Goonies, der mit dem Wolf tanzt und Mad Max 3. Ja. Und eben nicht den Road Warrior, sondern eben Mad Max 3.
Ja. Kann ich gar nicht großartig gegenreden, weil es ging mir ähnlich. Also ich habe tatsächlich wenig erwartet und habe mich in irgendeiner Form drauf eingelassen. So ein paar Sachen habe ich ja gesagt, die mir auch aufgefallen sind. Nehme ich dem Film jetzt nicht übel in dem Sinne, aber ich habe schon irgendwie gedacht, okay, daraus hätte man auch einfach noch ein bisschen mehr rausholen können, weil ich mir im zwischenzeitlich schon auch so ein bisschen die Frage gestellt habe, ähnlich jetzt im Übrigen wie bei den Eastern Condors, warum? Warum ist das jetzt alles so, wie es ist? Ne? Also es ist ja keine Kritik am amerikanischen Gefängnissystem, es ist kein Survival-Horror in dem Sinne, es ist kein, es ist mäßig spannend. Also nicht, dass der Film, er hat ja durchaus Spannungsspitzen, so ist es ja nicht, ja, und er hat eben auch durchaus coole Momente und es sieht auch alles relativ gut aus, ja, aber er hält das eben nicht durch und bietet dann eben nicht mal genug Sachen, um eben da wirklich die Zähne reinzuschlagen und letztendlich lebt das alles nur davon, dass man halt vielleicht die Figuren mag und eben möchte, dass sie dann eben auch von der Insel kommen.
So. Ja, total. Ne? Er hat, glaube ich, so für unseren Diskurs eher wenig zu bieten tatsächlich, weil ich glaube, die Schwächen des Films offensichtlich sind. Ich finde, was so die Schauwerte betrifft, ich habe gesagt, dass der Film mir zu reizlos. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass er unspektakulär ist. Es gibt wirklich, wirklich hübsche Momente, muss ich sagen. Gut, einige Sachen konnte man nicht besser. Ich finde diese digitalen visuellen Effekte hier bei dem ersten Fluchtversuch, der da scheitert, echt schlecht, echt schlimm. Also mit diesen computeranimierten Helikoptern und dieser Explosion da auf dem Wasser. Ich meine, sieht halt aus wie CGI 1994, kann man nichts für. Aber diese Miniaturen da zu Beginn, hier diese bei diesem Gefängnis, futuristischen Gefängnis, das sieht schon schön aus. Also es ist hübsch getrickst einfach. Diese gewaltige Explosion da am Ende, wenn das Lager in die Luft fliegt, sieht auch toll aus. Ja. Also es gibt schon ein paar coole Stunts, muss ich ganz ehrlich sagen. So ist es ja nicht. Also wenn es wirklich nur darum geht, um nackte, kalte Action, wenn das so das Anliegen ist, der Wunsch ist, mit dem jemand diesem Film begegnet, davon gibt's genug. Ich glaube, es wird mich alles so ein bisschen mehr beeindrucken, wenn der Film eben nicht 2 Stunden, sondern 90 Minuten lang wäre. Und eine Aussprache zwischen Ernie Hudson oder Dysart oder Lance Henriksen Vater und ja, Ray Liotta weniger in diesem Film wäre.
Ja, alles wiederum wirklich, wirklich gute und nachvollziehbare Punkte. Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, weil ich fand das dann ganz gut, dass du das noch mal gerade erwähnt hattest, nämlich die große Explosion am Ende. Damit habe ich nicht gerechnet und da hat er mich tatsächlich erwischt, der Film. Also weil eben doch relativ viel Menkenke gemacht wird halt um diese Superwaffe, mit der eben Merrick halt vorher schon rumfuchtelt und die dann eben Robbins halt klaut und die ganze Zeit halt mit sich rumträgt und eigentlich nie zum Einsatz kommt, bis sie dann irgendwann genau einen einzigen Schuss abfeuert und eben, gut, sie haben natürlich das Lager da präpariert, aber dennoch habe ich nicht damit gerechnet, dass eben also so ein dermaßen ein Wumms halt gibt, der eben auch ehrlicherweise, sagen wir so gut wie alle der Outsiders, mit vermutlich außer den Kannibalen, die halt irgendwie im Dschungel leben, halt auslöscht. Also da dachte ich so bei mir, okay, das ist. Also erstens hätten sie vielleicht vorher schon mal machen können.
Das hat das dieses Podest, auf dem der Ray Liotta steht, da stehen bleibt, inmitten der Explosion.
Ja, klar. Naja, er muss ja noch mit Merrick prügeln und Lance Henriksen muss ja noch erstochen werden. Aber genau, es ist, aber trotzdem dachte ich mir so, das ist ein, ich fühlte mich sehr beeindruckt.
Ja.
Und gleichzeitig dachte ich aber so bei mir, ist das ein billiger Ausweg, um nicht noch eine Massenschlacht zu zeigen, oder wie, was ist das? Aber irgendwie fand ich es auch ganz cool. Also, wenn sie die Möglichkeit haben, ihre Gegner so auszulöschen, ja.
Ich war ganz dankbar dafür, um die Frage, die du gerade, die natürlich eine rhetorische war, so blöd bin natürlich. Ich nicht. Ich habe schon richtig verstanden, aber ich beantworte sie trotzdem. Ich war dankbar auf jeden Fall dafür, weil ich war zu dem Zeitpunkt des Films nicht mehr bereit, noch eine weitere Szene zu erdulden, in der sich eben erwachsene Männer duellieren mit irgendwelchen Speeren und Stäben und Messern. Und das war mir über. Deswegen war ich ehrlich gesagt ganz dankbar dafür, als eben Ray Liotta zum ersten Mal in so eine Duell-Szene reingeschubst wird, da in dieser kleinen Arena, und er sich mit diesem anderen Typen da in diesem Wasserbecken duellieren muss und dann Ray Liotta ihm einfach einen Speer in die Brust rammt und Ende Gelände. Ja. Also das war dann einfach vorbei. Dachte ich, cool, das hat dieser Harrison Ford-Move aus Raiders of the Lost Ark.
Ja.
Ne? Der messerschwingende Visier und dann, oder Schwertkämpfer, genau. Und Harrison Ford schießt ihm einfach in die Brust. So. Und dachte, cool, können wir gerne weiter so handhaben. Schön ökonomisch knackig erzählt mit einer gewissen Härte. Und dann kommen eben ein ums andere Szenen, wo sich eben Männer prügeln und ach Gott. Ja, dazwischen sind auch ein paar nette Ideen, wie hier dieser Fallschuss durch den Hals der beiden Zwillingswächter. Ja, den fand ich, das sind so nette, bösartige Gags, da habe ich tatsächlich damit rumgefallen dran. Aber ich dachte schon irgendwann, ja, das ist jetzt, man kann nur so viel von einer bestimmten Art von Action sehen, bis man ihrer überdrüssig wird. Und als die Luft fliegt, dachte ich, cool, genau dafür bin ich da. Man muss aber auch sagen, das ist der spektakulärste Action-Moment und der kommt, ich habe nicht die Zeit genommen, eine halbe, dreiviertel Stunde vor Schluss. Und da kommt einfach danach eigentlich nichts mehr gleichwertig Spannendes, finde ich. Aber gut, ja, doch hier, Merrick fliegt auf die Pfosten aus großer Höhe, wird aufgespießt, fand ich gut. Merrick hat auch einen guten Spruch. Now that's funny, nachdem er dem Typen da den Hals aufschneidet.
Ja. Sowieso, dafür, dass er, ich meine, nur ist Stuart Wilson jetzt eben kein Malkovich oder Oldman oder andere Leute, die man in solchen Rollen, in solchen Filmen sehen könnte. Aber ich finde, er schlägt sich tatsächlich recht gut. Wobei ich allerdings fand, dass sein Kostüm oder sein Outfit erinnerte mich doch sehr, sehr an John Travolta in Battlefield Earth.
Ja, er ist auch so der Yuppie-Type, ein bisschen wie Alan Rickman oder, also er entspricht so einem gewissen Typen von Hollywood-Baddy, den ich immer sehr, sehr mit den 80ern verbinde. Aber ich glaube, das liegt auch nur an dem Bart. Ich denke da an so jemand wie Ron Silver in Blue Steel oder Alan Rickman in Die Hard Charles Dance in Last Action Hero. Okay, das sind wir schon in den 90ern. Aber das ist so eine bestimmte Type.
Ja.
So ein Typ mit Bart, den darfst du nicht trauen. Weil er ist ja schon eine sehr gepflegte Erscheinung. Und er passt auch sehr, sehr gut zu diesen Yuppies, die ich gerade genannt habe, zu diesen Yuppie-Typen.
Also genau, in dem Kontext, in dem er sich da befindet, ist er eine sehr gepflegte Erscheinung.
Ich denke auch, seine Zähne sind gebleached und das sieht echt sehr, sehr gut. Also er hat eine gute Zahnbehandlung dafür, dass er da seit 10, 20 Jahren auf so einer Insel sitzt.
Aber. Ja, also Genau.
Also sowieso alles ein bisschen zu clean, wollte ich damit nur durch die Blume sagen.
Ich hab dich schon verstanden. Ja. Ich finde allerdings auch tatsächlich die Prämisse dieses ganzen Gefängnisses und warum da keiner raus darf, damit ihm nicht rauskommt, dass es alles irgendwie unrechtens ist und so, fand ich auch, das kam alles ein bisschen sehr zu kurz. Hm. Die Tatsache, dass eben hier dass Michael Lerner eben offenkundig ausgerechnet die Kannibalen Piraten da mit Nachschub versorgt und all das. Also was ist der Sinn? Was ist der Zweck?
Warum, ich dachte auch, was macht er da am Ende?
Warum bitte sehr? Also diese Idee des amerikanischen Gefängnissystems, das eben for profit ist, liegt ja an anderen Punkten und an anderen Ecken. Wenn sie hier das halt einführen und sagen, keiner weiß, dass ihr hier seid.
Ja.
Ihr werdet hier nie wieder rauskommen, bis an euer Lebensende. Das kann in 50 Jahren sein oder so. Für die Welt seid ihr tot. Ja, okay. Also warum werden sie nicht alle exekutiert? Also ich meine, ich verstehe den Aufwand nicht. Wo ist der Sinn? Was ist der Mehrwert für das System? Diese Leute halt auf dieser Survival-Insel-Prinzip festzuhalten. Es ist ja nicht so, als würden die da alle, wie es im echten Leben ist, halt im Prinzip Sklavenarbeit leisten oder so. Ja, das ist so, nun.
Du stellst dich verbotenen Fragen.
Es tut mir leid,
aber. Du stellst dich verbotenen Fragen an dumme Filme. Also bei aller Wertschätzung für einige Aspekte des Films, er ist eben ziemlich dumm.
Ist er auch, ja. Ja, total. Aber dann soll er meiner Meinung nach nicht dieses Fass aufmachen, wenn er kein Interesse hat, es zuzumachen.
Da gebe ich dir recht. Und da ist er eben sehr, sehr, also so flapsig und weich gekocht, wie er in anderen Punkten ist, ist er da eigentlich eher sehr, sehr betont ernsthaft. Auch mit dieser Texttafel zu beginnen und das sehr, sehr dystopisch wirkende Szenario, das er da aufmacht. Und nur um dann am Ende zu sagen, ja gut, haben wir doch nicht so ernst gemeint damit.
Genau.
Ja, er gibt alles herzlich wenig Sinn.
Naja.
Na gut, auch Michael Lerner bringt sich auch freiwillig in Gefahr am Ende, wo ich immer auch dachte, man fliegt doch einfach weg. So. Aber nein, ihr müsst landen und ihm helfen. Und ich dachte, was?
Warum?
Du landest gerade auf einer Insel beseelt von 1000 Massenmördern, die dich alle hassen.
Ja.
Landet den Helikopter. Was? Flieg weg?
Ja.
Egal. Er ist sehr investiert, ja.
Ja, total. Naja.
Irgendwas.
Irgendwas, genau. Dennoch, wie gesagt, ich sage nochmal, ich hatte durchaus meinen Spaß mit dem Film. Ich hatte mit beiden Filmen durchaus meinen Spaß, auf der einen Ebene, auf der anderen. Hatte verhältnismäßig viele Kritikpunkte während des Guckens und jetzt auch schon beim Sprechen. Dennoch, wie gesagt, kann man mal machen, beide Filme, finde ich völlig in Ordnung.
Was machen wir denn nächste Woche? Ich habe schon wieder vergessen, aber einer davon, der ist cool. Nein, die sind beide natürlich tipptopp.
Natürlich. Wir reden einmal über Tom Selleck als Nicht-Indiana Jones, weil er die Rolle des Indiana Jones nicht bekommen hat, in High Road to China. Den deutschen Titel habe ich schon wieder vergessen.
Höllenfahrt ans Ende der Welt.
Höllenjagd bis ans Ende der Welt, genau. Ja. Und der zweite? Ein Bahnhofskino Trash Schläferz Liebling Sondergleichen würde ich es nennen, oder?
Ja, wir sprechen über Hard Ticket to Hawaii von Andy Sidaris. Wieder beseelt mit jede Menge Penthouse und Playboy Bunnies, also Penthouse Pets und Playboy Bunnies. Wobei ich glaube, es sind nur Penthouse Pets. Aber wir werden sehen. Da frage ich mich, haben wir den Film eigentlich schon mal gemeinsam gesehen? Weil ich glaube, der lief auch hier im Kino mal.
Also wir waren zumindest beide anwesend bei den Bahnhofskino-Kindern.
Vermutlich einfach nicht mehr so ganz nüchtern, sonst könnte ich mich dran erinnern.
Ja, ich glaube auch, dass wir vermutlich eher im Vorraum, im Foyer standen und dumm gelabert haben, weil das ist das, was wir am besten können.
Wir gucken den Film aber nüchtern für euch und reden dann nächste Woche ganz nüchtern drüber.
Und wir werden rausfinden, ob das den Film besser macht oder nicht.
Genau. danke fürs Zuhören. Danke
dir. In diesem Sinne, bye-bye.
Bye-bye.
Operation Eastern Condor, demnächst in Ihrer Videothek.